Achtung, Achtung, hier ist History Lost in Time.
Und willkommen zur Episode 41 des History Lost in Time Podcast. Diesen Podcast gibt es in deutscher und englischer Sprache auf YouTube, Spotify und Podcast.de. Mit Social Media Präsenzen auf Blue Sky und Instagram.
Das Thema dieser Episode.
In Episode 37 ging es um den ersten Regierungschef der Weimarer Republik, Philipp Scheidemann von der SPD. In dieser Episode werde ich seinen Nachfolger, den SPD-Politiker Gustav Bauer, besprechen. Gustav Bauer trat als Reichsministerpräsident an und wurde als Reichskanzler gestürzt. Er gehört also nicht nur eigentlich, sondern tatsächlich zu den deutschen Kanzlern.
Politische Agenda und Hintergründe.
Keine. Wie bereits erwähnt, bespreche ich in dieser Reihe Politiker von weit links bis weit rechts. Meine eigenen politischen Ansichten stelle ich hinten an. Mir geht es um neutrale, wertfreie und faktenorientierte Berichterstattung. Ja, ich weiß, das sagt heutzutage jeder, um am Ende dann doch vor Identitätspolitik triefende Parteilichkeit zu produzieren. Das ist aber wirklich nicht meine Absicht. Sollte ich diesen Standard nicht erreichen, dann lasst es mich wissen.
Die verwendeten Quellen.
Hans Mommsen, Aufstieg und Untergang der Republik von Weimar, 1918 bis 1933, Ulstein Propyläen, Berlin, 1998. Bernd Braun, Die Reichskanzler der Weimarer Republik, Verlag Kohlhammer, Stuttgart, 2013. Gustav Bauer wurde am 6. Januar 1870 in der ostpreußischen Kleinstadt Darkemen geboren. Und obwohl er in seinem Leben viel in Großstädten außerhalb von Ostpreußen lebte, zum Beispiel Breslau und Berlin, sprach er bis zuletzt mit deutlich ostpreußischem Dialekt. Über seine Kindheit und Jugend gibt es recht wenige Informationen. Sein Vater, der ebenfalls Gustav Bauer hieß, war Gerichtsvollzieher. Noch im Kleinkindalter verlor Gustav Bauer seinen Vater, der an Typhus starb. Um die Familie durchzubringen, zog die Mutter mitsamt den Kindern nach Königsberg. Dort ging Gustav Bauer zur Schule und absolvierte seine 1884 beginnende Lehre als Bürogehilfe für Rechtsanwälte. Mit 18 Jahren wurde er erneut hart vom Schicksal getroffen. Aufgrund einer Erkrankung musste ihm ein Bein unterhalb des Oberschenkels amputiert werden. Man muss dazu wissen, dass eine Körperbehinderung damals noch ein schwerer gesellschaftlicher Makel war, auf den mit Geringschätzung und manchmal sogar mit Verachtung herabgeblickt wurde. Eine Ausnahme galt nur für Kriegsverletzungen. Der weitere Lebensweg für Gustav Bauer war daher besonders schwer. Dass er in die hohe Politik gelangte und am Ende sogar Reichskanzler wurde, spricht für einen sehr starken Willen und sehr starkes Durchhaltevermögen. In seinem Beruf war Gustav Bauer durchaus erfolgreich. Seit 1893 war er als Bürovorsteher für diverse Anwaltskanzleien tätig, unter anderem auch in Berlin. Ab 1901 oder 2 führte er kurzzeitig eine Gastwirtschaft, nachdem er seine Arbeit aufgrund seiner politischen Tätigkeiten verloren hatte. Ab 1903 wurde er dann hauptamtlicher Parteifunktionär der SPD als Leiter des Zentralarbeitersekretariats in Berlin. In all diesen Berufen wurden schnelle Auffassungsgabe, organisatorische Fähigkeiten und Führungsfähigkeiten verlangt. Außerdem musste Gustav Bauer komplizierte Sachverhalte aus der Sozialgesetzgebung verstehen. Auf Seite 37 des Reichskanzlerbuches wird erwähnt, dass der kaiserliche Reichskanzler Bernhard von Bülow sich in seinen Memoiren abschätzig über Gustav Bauer äußert. Der Autor Bernd Braun hält diese Meinung jedoch für unhaltbar und eher für typische Geringschätzung des Adels bezüglich sozialdemokratischer Politiker, die generell als unfähig eingeschätzt wurden. Wie kam Gustav Bauer zur SPD? Hier muss man sich auf Schätzungen verlassen, da wie gesagt wenig über Bauers frühes Leben bekannt ist. Man kann aber annehmen, dass weder die Familie noch der Heimatort ihn zur SPD führten. Ein Gerichtsvollzieher dürfte dem kaiserlichen System sehr nahe gestanden haben und Ostpreußen war eine Hochburg der Konservativen. Sicher weiß man nur, dass Bauer am 1. November 1991 der SPD beitrat. Vermutlich kam er in den Großstädten Königsberg, Breslau und Berlin mit der SPD in Kontakt. Möglich ist auch, dass sein Status als Körperbehinderter ihn ab 1888 in Kontakt mit sozialdemokratischen Kreisen brachte. Seit 1895 war Gustav Bauer Vorsitzender in der von ihm gegründeten Gewerkschaft der Büroangestellten. Als diese 1908 mit der Gewerkschaft für Verwaltungsbeamte von Krankenkassen und Berufsgenossenschaften fusionierte, diente er als stellvertretender Vorsitzender. Diese Positionen waren ehrenamtlich, ebenso die der Redaktion der Gewerkschaftszeitung. Gustav Bauer nahm in den 1900er Jahren weitere Posten innerhalb von Gewerkschaften und Krankenkassen wahr. 1911 heiratete er seine Frau Hedwig Moch. Die Ehe blieb kinderlos. Die englische Wikipedia erwähnt zwar einen Sohn, dazu aber später mehr. Er galt als Fachmann für Sozialpolitik und als guter Organisator. Von 1912 bis 1925 war er Mitglied des Reichstages. Weder in Partei noch Fraktion gehörte er zur Spitzengruppe. Er galt zwar als guter Organisator, aber nicht als besonders guter Redner. Laut dem Reichskanzlerbuch gehörte Bauer während des Ersten Weltkrieges zur Minderheit innerhalb der SPD, die die Burgfriedenspolitik ablehnte. Dies war ein Abkommen zwischen allen im Reichstag vertretenen Parteien, um Parteienstreit während des Krieges zu verhindern. Auf Wikipedia heißt es allerdings, dass er zum rechten Flügel der SPD gehörte, der dieses Abkommen unterstützte. Hier widersprechen sich die Quellen also. 1917 nahm er an einer Sozialistenkonferenz in Stockholm teil, die erfolglos versuchte, einen Friedensprozess einzuleiten. Innenpolitisch setzte er sich für eine Demokratisierung und einen Friedensschluss ohne Gebietsveränderungen ein. Im Parlament hatte er jedoch keine starke Position. Seine Hausmacht waren die Gewerkschaften. 1918 wurde er unter Reichskanzler Prinz Max von Baden Staatssekretär im Reichsarbeitsamt und damit der erste SPD-Fachminister Deutschlands. Sein Rivale Philipp Scheidemann musste sich mit dem Posten eines Ministers ohne Geschäftsbereich begnügen. Mit dem ähnlich begabten SPD-Chef Friedrich Ebert, der ebenfalls ein guter Organisator, aber kein guter Redner war, war Gustav Bauer eng befreundet. Diese Freundschaft katapultierte ihn dann auch ins Reichskanzleramt. Seinen Posten als Arbeitsminister hatte er auch unter Reichsministerpräsident Philipp Scheidemann behalten. Scheidemann trat im Juni 1919 von seinem Amt zurück. Er hatte den Versailler Vertrag als unannehmbar bezeichnet, doch im Juni 1919 gab es nur die Alternative zwischen Unterschreiben und einer Wiederaufnahme des Krieges, den die Reichswehrführung jedoch für nicht zu gewinnen bezeichnete. Details dazu in Episode 37. Die SPD-Reichstagsfraktion hatte eigentlich Eduard David oder Hermann Müller als neuen Reichskanzler im Sinn, doch angesichts der ausweglos wirkenden Situation lehnten sie die Übernahme des Amtes ab. Reichspräsident Friedrich Ebert ernannte daher seinen damals 49-jährigen Freund Gustav Bauer zum neuen Regierungschef. Auch Gustav Bauer hatte sich gegen die Unterzeichnung des Vertrages positioniert, doch er konnte glaubhaft verkörpern, dass er kein Umfaller war, sondern dass es einfach keine andere Wahl gab. Auf Seite 80 des Reichskanzlerbuches findet sich folgender Eintrag. Für die neue Regierung, die nur noch aus SPD und Zentrum gebildet wurde, betonte Gustav Bauer in seiner ersten Ansprache als Reichsministerpräsident, dass es trotz aller Empörung keine Alternative gebe. Er wird mit folgenden Worten zitiert: Denn die Ablehnung wäre keine Abwendung des Vertrages, ein Nein wäre nur eine kurze Hinausschiebung des Ja. Der Abschnitt fährt folgendermaßen fort. Er empfahl deshalb die Annahme des Vertrages unter Vorbehalt zweier Punkte, der Nichtakzeptanz der deutschen Alleinschuld am Kriege und der Weigerung, vermeintliche deutsche Kriegsverbrecher an die Siegermächte auszuliefern. Als der Vorbehalt von den Franzosen zurückgewiesen und die bedingungslose Annahme verlangt wurde, ergriff Gustav Bauer am 23. Juni, nur wenige Stunden vor Ablauf des Ultimatums, erneut das Wort. In seiner berühmten Rede plädierte er für die Einsicht in die aussichtslose politische Lage. Und hier ein Ausschnitt aus dieser Rede, zu finden auf Seite 81. Unterschreiben wir. Das ist der Vorschlag, den ich Ihnen im Namen des gesamten Kabinetts machen muss. Bedingungslos unterzeichnen. Ich will nichts beschönigen. Die Gründe, die uns zu diesem Vorschlag zwingen, sind dieselben wie gestern. Nur trennt uns jetzt eine Frist von knapp 4 Stunden von der Wiederaufnahme der Feindseligkeiten. Einen neuen Krieg könnten wir nicht verantworten, selbst wenn wir Waffen hätten. Wir sind wehrlos. Wehrlos ist aber nicht ehrlos. Auf Wikipedia wird das Zitat folgendermaßen fortgesetzt. Gewiss, die Gegner wollen uns an die Ehre, daran ist kein Zweifel. Aber dass dieser Versuch der Ehrabschneidung einmal auf die Urheber selbst zurückfallen wird, dass es nicht unsere Ehre ist, die bei dieser Welttragödie zugrunde geht. Das ist mein Glaube bis zum letzten Atemzug. Die sture Haltung der Alliierten, vor allem der Franzosen, zwang die Regierung zur Unterzeichnung. Eine Weigerung hätte zu einem kurzen, aber vermutlich heftigen Sommerfeldzug 1919 auf deutschem Boden geführt, der mit einer deutschen Niederlage geendet hätte. Und die darauf folgenden Friedensbedingungen wären wohl noch grausamer gewesen. Die Alliierten konnten die Unterschrift der Weimarer Regierung als Erfolg verbuchen. Dieser Erfolg hatte jedoch einen furchtbaren Preis. Denn in den Augen der Bevölkerung und speziell der politischen Rechten waren nun die Parteien der Mitte mit der Schande dieses Vertrages verknüpft. Diese Hypothek hatte entscheidenden Anteil am Kollaps der Weimarer Republik und am Aufstieg Hitlers. Gustav Bauer musste seine Kanzlerschaft also mit einer furchtbaren Entscheidung beginnen, vermutlich mit der verhängnisvollsten der Weimarer Republik. Er persönlich hatte hier allerdings keine Wahl. Diese Angelegenheit war ihm quasi als bösartiges Antrittsgeschenk überlassen worden. Im August 1919 konnte er allerdings einen Erfolg verbuchen. Der Reichstag nahm die Weimarer Verfassung an. Bis heute ist dies die freiheitlichste Verfassung, die es in Deutschland je gegeben hat, denn sie beinhaltete demokratische Bestandteile, die es seitdem nicht mehr gegeben hat, wie zum Beispiel die Direktwahl des Staatsoberhauptes, Volksbegehren und Volksentscheide. Sie hatte allerdings auch Schwächen, da sie die Republik nicht wehrhaft machte. Für Gustav Bauer persönlich bedeutete dies, dass er nun nicht mehr Reichsministerpräsident, sondern Reichskanzler war. Unter Gustav Bauer wurden zwei Schlüsselreformen in Deutschland umgesetzt. Erstens die Überführung der Regionaleisenbahnen in die Deutsche Reichsbahn. Zweitens eine Steuerreform von Finanzminister Matthias Erzberger, die die Progression und den direkten Lohnsteuerabzug einführte. Beide Prinzipien gelten in Deutschland bis heute. Im Oktober 1919 trat die linksliberale DDP wieder in die Regierung ein, was Gustav Bauers Parlamentsmehrheit deutlich vergrößerte. Schwieriger gestaltete sich die erzwungene Abrüstung und Demokratisierung der Reichswehr. Einerseits war die Reichswehr hier nicht sonderlich kooperativ. Viele Ex-Soldaten waren in den Freikorps untergekommen, die ebenfalls abgerüstet und aufgelöst werden mussten. Viele dieser Soldaten waren republikfeindlich eingestellt und verweigerten den Gehorsam. Andererseits wurden sie benötigt, da es zahlreiche Aufstände und Unruhen im Reich niederzuschlagen gab und die Ostgrenze weiterhin unruhig war. Die Abrüstung konnte im Laufe der Jahre schließlich umgesetzt werden. Darüber wachte unter anderem eine Militärmission der Alliierten im Land. Eine Demokratisierung der Streitkräfte, der Justiz oder der Verwaltung fand jedoch nie statt. Republikfeindliche Menschen durchsetzten diese Institutionen weiterhin. In einer Rede am 7. Oktober 1919 vor dem Reichstag äußerte sich Gustav Bauer speziell zur Demokratisierung der Reichswehr. Auch dieses Zitat ist auf Seite 81 zu finden. Es war aber die Aufgabe des Reichswehrministers und wird sie bei der durch den Friedensvertrag auferlegten Verkleinerung erst recht sein, jeden Missbrauch der Reichswehr in dieser Hinsicht zu vermeiden. Elemente, die auf einen solchen Missbrauch hinarbeiten, auszumerzen und den Männern mehr und mehr Einfluss zu verschaffen, die nicht nur widerwillig, sondern aus Überzeugung auf dem Boden der heutigen Staatsordnung stehen. Wer aber die militärische Disziplin, wer das Vorgesetzten- und Untergebenenverhältnis zu Hetzereien gegen Republik, Regierung und gegen die missliebigen Parteien benutzt, der, das kann ich Ihnen im Namen der gesamten Regierung versichern, darf fernerhin keinen Platz mehr in der Reichswehr haben. Gustav Bauer hatte also durchaus die Absicht, die Reichswehr zu demokratisieren und sich mit dieser Rede weit aus dem Fenster gelehnt. Seinem Reichswehrminister Gustav Noske gelang diese Demokratisierung nicht. Im Gegenteil, Noske setzte sein Vertrauen in republikfeindliche Militärs, die ihn im März 1920 hintergingen. Der Kapp-Lüttwitz-Putsch war ein Versuch rechtsgerichteter reaktionärer Kräfte aus Verwaltung und Militär, die Republik zu stürzen. Über diesen Putsch werde ich in einer künftigen Episode detaillierter sprechen. Hier kann ich ihn nur kurz anreißen. Regierung und Parlament flohen nach Ausbruch des Putsches aus Berlin und erreichten via Dresden schließlich Stuttgart. Von dort aus konnte mit Hilfe der Gewerkschaften ein Generalstreik organisiert werden, der das öffentliche Leben in Deutschland weitgehend lahmlegte und den Putschisten ihre Machtlosigkeit demonstrierte. Nach wenigen Tagen gaben sie auf. Die Regierung war nach diesem Putsch jedoch nicht zu halten. Als erster musste Reichswehrminister Gustav Noske gehen. Erst 1969, also rund 50 Jahre später, wurde wieder mit Helmut Schmidt ein SPD-Politiker Verteidigungsminister. 4 Tage nach Noske, am 26. März 1920, musste auf Druck von Gewerkschaften, SPD-Fraktion und gerade Philipp Scheidemann auch Gustav Bauer von seinem Amt zurücktreten. Er war gerade mal ein Dreivierteljahr im Amt gewesen. Er stürzt aber nicht komplett ab. Unter seinem Nachfolger, dem SPD-Reichskanzler Hermann Müller, diente er als Reichsschatz- und Verkehrsminister. Es gelang ihm außerdem, in den Wahlen 1920 und 1924 sein Reichstagsmandat zu verteidigen. Unter dem späteren Reichskanzler Josef Wirth diente Bauer bis November 22 als Vizekanzler und Reichsschatzminister. 1924 stürzte Gustav Bauer über den sogenannten Barmat-Skandal. Bauer vermittelte für diesen Mischkonzern Handelsgeschäfte und Kredite. Als dieser Konzern kollabierte, wurden seine Besitzer wegen Betrugs verhaftet. Gustav Bauer geriet in diesen Strudel hinein. Die politische Rechte nutzte seine Verbindungen zu den osteuropäischen jüdischen Barmat-Brüdern zu gleichermaßen republikfeindlichen und rassistischen Attacken. Die Kommunisten dagegen prangerten die Verbindungen zwischen Republik und Großkapital an. Am 6. Februar 1925 legte Gustav Bauer sein Reichstagsmandat aufgrund dieses Skandals nieder. Die SPD versuchte auch Gustav Bauer auszuschließen, was dieser jedoch verhindern konnte. Ein Untersuchungsausschuss kam Ende 25 zum Schluss, dass Bauer nicht kriminell, aber fahrlässig gehandelt hatte. Sein Ruf blieb aber dauerhaft beschädigt und er blieb der aktiven Politik fern. Zwar nahm er wohl zwischen 1926 und 28 sein Reichstagsmandat wieder wahr, wenn man Quellen wie zum Beispiel der Webseite dhm.de/lemo glauben darf, aber er spielte politisch keine große Rolle mehr. 1926 wurde er Geschäftsführer der Wohnungsbaugenossenschaft Eintracht in Berlin. Aus dem kleinen Betrieb machte er bis 1933 einen Konzern, der 3600 Wohnungen umfasste. Die Nazis zwangen Bauer und den gesamten Vorstand 1933 zum Rücktritt. Bauer wurde zudem für mehrere Wochen inhaftiert. Ihm wurde Veruntreuung vorgeworfen. Seine Frau setzte sich energisch für seine Freilassung ein. Die Vorwürfe gegen ihn waren allerdings erfunden. Hier komme ich zurück auf das Thema Gustav Bauers Sohn, was ich anfangs erwähnt habe. Laut Aussagen der NS-Machthaber wurde Gustav Bauer aufgrund von Aussagen seines Sohnes in der Schule verhaftet. Seine Frau wies jedoch darauf hin, dass Gustav Bauer kinderlos war. Das Kartenhaus der erfundenen Anschuldigungen brach daraufhin in sich zusammen und Bauer wurde freigelassen. Das Finanzamt und die Staatsanwaltschaft waren 1935 gezwungen, die Vorwürfe endgültig fallen zu lassen. Danach wurde Gustav Bauer nicht mehr von den Nazis behelligt und lebte zurückgezogen in Berlin. Am 16. September 1944 starb Gustav Bauer nach einer Operation an Herzversagen im Alter von 74 Jahren. Seine Frau blieb bis 1951 in Ost-Berlin. 14 Tage vor ihrem Tod wurde ihr die Übersiedlung nach West-Berlin genehmigt. Sie starb dort im Alter von 70 Jahren.
Ein paar abschließende Worte.
Am 23. Juni 1919 sprach Gustav Bauer diese Worte vor dem Reichstag.
Einen neuen Krieg könnten wir nicht verantworten, selbst wenn wir Waffen hätten. Wir sind wehrlos, wehrlos ist aber nicht ehrlos.
Für jemanden, der eigentlich kein guter Redner war, ist das eine sehr starke Formulierung. Gustav Bauer übernahm die deutsche Regierung in einer ausnehmend schwierigen Situation. Die Entente gab der demokratischen Regierung keinerlei Raum zu manövrieren und erzwang unter Androhung eines neuen Feldzuges die Annahme des Versailler Friedensvertrages. 20 Jahre später begann der Zweite Weltkrieg in Europa, den man durchaus als Folge dieses Friedensvertrages betrachten kann. Kein Reichskanzler hätte unter diesen Bedingungen anders handeln können. In einer furchtbaren Situation, in der es für Deutschland nur die Wahl zwischen einem schlechten und einem katastrophalen Weg gab, wählte Gustav Bauer das kleinere, aber immer noch sehr große Übel. Während seiner kurzen Regierungszeit wurden einige richtungsweisende Reformen und die Weimarer Verfassung verabschiedet. Seine Regierung versagte jedoch bei der Demokratisierung der Institutionen. Der Kapp-Putsch brachte ihn zu Fall, der Barmat-Skandal brach ihm das politische Genick. Die letzten Jahre der Republik arbeitete Bauer in einer Position, in der er seine organisatorischen Stärken ausspielen konnte. Die Frage ist, wäre eine Demokratisierung der Institutionen in der damaligen Lage möglich gewesen? Dass das nicht passiert ist, wird der Weimarer Koalition immer wieder vorgeworfen. Ich persönlich habe da meine Zweifel. Zu sehr war die Republik von der Verwaltung, der Justiz und dem Militär abhängig, als dass man dort große Säuberungen hätte veranstalten können. Wäre man diesen radikalen Weg gegangen, hätte es das Potenzial für kommunistische Umstürze oder einen langwierigen Bürgerkrieg gegeben. Ich vermute, dass die Weimarer Koalition darauf hoffte, im Laufe der Zeit einen evolutionären, schrittweisen Umbruch in diesen Institutionen hin zu einer republikakzeptierenden Stimmung zu organisieren. Für Deutschland, Europa und die Welt war es eine Tragödie, dass die Republik weder die Zeit noch eine ernsthafte Chance für diesen evolutionären Umbruch bekam. All dies allein den Reichskanzlern wie Gustav Bauer vorzuwerfen, halte ich vorsichtig gesagt nicht für angemessen.
Vielen Dank. Hier war History Lost in Time.